Seit der Mensch denkt, spielt er auch.
Willkommen bei Ende Geek, alles Geek. Folge 15, Phantasialand. Ja, das wird heute unser Hauptthema sein. Ich befürchte, das habe ich schon wieder in der letzten Folge falsch gemacht. Und wer Ende Geek, alles Geek nicht kennt, ne, wir reden hier über alles, was wir mögen, was wir cool finden. Das könnte im Freizeitpark sein oder Comics, Filme, Serien, Brettspiele, einfach alles, was wir mögen. Darüber wollen wir hier reden. Manchmal vielleicht auch über das, was wir nicht mögen, aber eher selten. Und ich, mit uns meine ich einmal mich, das ist der gute alte Kron und neben mir am Mikrofon der gute alte Alex.
Hi.
Ja.
Ach, es wird fantasievoll heute, habe ich jetzt mal aus dem Titel abgeleitet, Phantasialand. Ich bin mal gespannt, eine Folge, wo wir jetzt das erste Mal so einen Ungleichgewicht haben in der Erlebniswelt, in der Vorbereitungswelt. Phantasialand, vielleicht wer die ein oder anderen Folgen davor schon gehört hat, der gute Kron und ich, wir haben zusammen mit unseren Familien den Urlaub, den Sommerurlaub verbracht und haben da viele tolle Dinge erlebt und auch gemeinsam erlebt. Allerdings im Phantasialand, da war Kron mit Family alleine, da war quasi, waren wir noch auf dem Weg oder sind noch gar nicht losgefahren, wie auch immer. Aber ich freue mich trotzdem, ja, über diese Themenparks zu reden. Wir werden auch wahrscheinlich in anderen Folgen über andere Sachen da noch sprechen. Da kann ich dann auch aus eigenen Erfahrungen noch schöpfen. Aber ich bin mal gespannt, was Kron da über Phantasialand so berichten wird und vielleicht gucken. Ja.
Genau, das gehört irgendwie ein bisschen mit zur Konzeption, auch wenn es bisher noch wenig durchgedrungen ist, ne, dass wir hier nicht nur, ich meine, sonst geht uns vielleicht auch irgendwann schneller das Futter aus, als wir wollen, sondern unser beider Geek-Horizont, unsere beiden Geek-Erfahrungen dürfen auch zusammengetragen werden. Ne? Wenn wir dann Alex' Erstbesteigung des Kilimanjaro, wo ich aus Termingründen nicht teilnehmen konnte, dann besprechen, ne, das mag auch mal andersrum sein. Also es geht ja darum, einfach hier zusammenzutragen und auch dem anderen einfach vielleicht auch mal was zu erzählen, ne, und den neugierig zu machen, das ist durchaus auch möglich. Es ist quasi nicht zwingend, so wie wir uns das vorgestellt haben, dass wir beide immer diese Erfahrung gemacht haben, sondern einfach drüber reden, ne, wie, ja, ist ja auch so, ne, wie unter guten Freunden halt, ne. Ich erzähle ihm, ich war im Phantasialand halt ein bisschen ausführlicher als vielleicht, ne, sonst auf dem Balkon.
Und das Schöne ist ja, was man manchmal bei guten Freunden nicht machen kann auf eurer Seite, falls ihr mal bei irgendeinem Thema sagt, ach, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, dann drückt ihr einfach auf den Stopp-Button und dann hören wir auf zu reden. Aber bevor wir ins heutige Thema richtig einsteigen, gibt's natürlich wieder ein Highlight, ne, hier für diese Folge zusammengesammelt. Kron, ich würde mal anfangen. Mein Highlight ist irgendwie auch wieder ein bisschen speziell, muss da vielleicht auch ein bisschen ausholen, aber ich sag mal, den lateinischen Begriff des ist sowas wie Urtica und dann kommt da noch manchmal was dahinter. Urtica ist nämlich der lateinische Begriff für Brennnessel, ja. Ich will heute mal eine Lanze brechen für die gute Brennnessel. Wir waren jetzt gute 3 Wochen unterwegs, Kron und Family vielleicht sogar ein bisschen mehr, weiß ich gar nicht genau. Wir hier wohnen in Friedrichshagen, haben so einen kleinen, coolen Garten, der sehr natürlich wächst, wenn man da ein paar Wochen und auch davor durch die Berlin-Con-Vorbereitung gar nicht so viel im Garten machen kann, dann wächst es alles voll und wir haben hier ganz, ganz viele Brennnesseln, haben auch ganz viele Schmetterlinge, Libellen und Co., alles schön. Ich habe aber mal mir zur Aufgabe gemacht, in den letzten Tagen mich so ein bisschen Indiana Jones-mäßig mit der Machete durch unseren Dschungel zu kämpfen, um auch mal wieder in den hinteren Bereich unseres Gartens zu kommen. Und habe neben Rasenmähen und Co. Mich durch wirklich Hecken von Brennnesseln kämpfen müssen und habe noch nie so krasse, juckende, naja, Schmerzen ist nicht der richtige Begriff, aber war irgendwie unangenehm. Habe ich noch nie gehabt in meinem Leben an Armen und Beinen, weil ich da nur in kurzer Hose, halb oben ohne bekleidet, Kron kann's bezeugen, da durch den Garten gesprungen bin. Und das hat dazu geführt, dass ich die Nacht nicht schlafen konnte, weil mir das alles so gejuckt hat. Ja?
Boah, du musst dir so australische Gartenhandschuhe kaufen, weißt du?
Ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich so voll Gefahren,
man einfach im Schutzanzug im Garten Unkraut jätet. Du lebst gefährlich, du kannst auch nicht nackt Brennnesseln bekämpfen.
Na, ich bin eigentlich gar nicht so sensibel öfter mal, dass wir durch irgendwelche Brennnesseln rennen, aber irgendwie in der Summe war es anscheinend dieses Mal zu viel, so dass ich wirklich durch die Brennnesseln um eine Nacht Schlaf gekommen bin, habe ein bisschen Serie geguckt, Umbrella Company und Star Wars Unlimited Karten sortiert, das ist sozusagen auch ein Vorteil, aber ich will eigentlich gar nicht so böse über die Brennnessel reden, das ist eigentlich eine tolle Pflanze, ich habe mir selber schon Tee gekocht aus Brennnesselblätter, die Samen sind sehr lecker.
Das ist ja dein Highlight. Ne?
Ja, das ist mein Highlight, allem. Die kann man über Salat streuen, man kann Brennnesselblätter auch irgendwie so blanchieren, als Spinatersatz nehmen, also an sich ist es eine schöne Pflanze, man kann die auch trocknen, dann können Pferde die auch super essen, also seid da nicht so böse, wenn euch vielleicht die Brennnessel mal piekst, man kann da auch Dünger gut draus machen, aber das hat sich irgendwie so jetzt eingebrannt bei mir, diese piekenden, juckenden Schmerzen der Brennnessel, das war so ein, wie so ein Sadomaso-Highlight quasi. Ne?
Es gibt Momente im Leben, lieber Alex, da sollte man besser angezogen sein, und das Bekämpfen von Brennnessel Urwäldern gehört definitiv dazu. Aber tatsächlich habe auch ich mich durch einen Dschungel gekämpft. Ne? Auch unerwartet und völlig überraschend geht es auch mit mir im Highlight der Woche raus in die Natur, in den Barfußpark Belitz.
Hm.
Ja, der führt da an dieser alten Heilanstalt Belitz vorbei, wo es, davon bin ich wirklich überzeugt, drin spukt.
Ach ja, da können wir auch mal eine Folge von machen.
Ja, aber der Barfußpark führt da ja nur außenrum. Und da gibt es so verschiedene Routen, ne? Rot, Blau, Gelb. Rot ist die coolste Route, kann ich sagen. Da läuft man unter anderem über Glasscherben.
Parkiermäßig. Habt ihr euch auf ein Nagelbrett gelegt?
Ja, ich dachte auch, ne? Die Glasscherben waren aber echt nicht das Schlimmste. Das Schlimmste waren so, so kleine Tannenzapfen.
Ah, Kienäppel. Oh,
also gab schon, also wir haben alle gemacht. Aber es gibt schon Leute, die manche Becken dann auslassen oder nur kurz antesten. Es gibt schon ein paar unangenehme Becken. Pinienkerne würde ich jetzt auch nicht als entspannten Boden betrachten. Das ist wirklich lustig. Verschiedene Routen, jede hat so ihre Highlights. Ne? In der blauen Route kommen dann mehr auch so japanische Zen-Gärten-Sachen und so. Ne? Das so einfach auch so. Gibt überall so kleine Tafeln, auch andere Dinge und Spiele, die du dann machen kannst. Richtig, richtig cool. Also hat mir überraschend gut gefallen und war vor allem überraschend groß. Ne? Also als wir da ankamen, ziehst du erstmal deine Schuhe aus, schließt die Schuhe ein, läufst dann halt die erste Route. Und ich dachte dann, also am Ende der Route kurz, das war's. Okay, ganz nett. Aber es gibt halt noch zwei weitere Routen. Wie gesagt, Rot war wirklich am besten. Da gibt's dann auch richtige Kneippbecken und manchmal auch wirklich Schlamm. Ne? Du wartest dann durch oder nassen Torf und danach kommen dann auch immer Wasserbecken, dass der halt einigermaßen wieder abgeht. Und am Ende kannst du auch deine Füße dann reinigen mit so Wasserstrahl und Bürste. Aber es ist wirklich, wirklich cool. Also so ein richtig großer Barfußpark mit einem Haufen Zeug. Und jetzt kommt das Allercoolste. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es jetzt hier in die Folge geschafft hat. Am allermeisten hat mich dann gefreut, ne? Ich habe dann zwei Fotos so auf Insta davon gepostet, einmal von den Glasscherben, so easy, und dann von den Tannennadeln, ja, die waren viel härter und so. Und dann haben die ganz nett auch über Insta gefragt, hey, dürfen wir das reposten und so? Und ich so, ja, klar, also fragt sonst niemand. Auch total nett, dass sie überhaupt fragen. Und dann, weil wirklich drei Leute auch aus der Community dann gleich geschrieben haben, wo ist denn der Kasten mit den Lego-Steinen? Und dann dachte ich auch, ja, super lustige Idee. Und schreibt es denen gleich, ne? So, hey, war super cool, aber was ist denn mit einem Kasten mit einem Lego-Stein? Und dann kommt die überraschende Antwort. Hatten wir im ersten Jahr, schreiben sie jetzt hier, aber die Station war immer zusammengebaut. Also die Leute haben dann immer und wurde auch nach und nach ausgeräubert.
Geil, deswegen die haben die Klötzchen gebaut. Ja.
Sie hatten wirklich eine Station mit Lego-Steinen. Wie cool ist das denn? Ich war leider nicht da. Jetzt ist ja auch richtig, also es sind natürlich nur Naturmaterialien. Aber es ist wirklich cool. Ah ja, die Kokosnussfolter gab es auch noch, richtig, so auf so halben Kokosnüssen, wo du aber halt, ne, also du kannst einfach schnell drüber laufen, okay, aber eigentlich sollst du halt quasi jeden Schritt so 3 Sekunden ausharren, dann den nächsten gehen, also ganz langsam über diese Kokosnussschalen laufen. Das ist schon auch dann. Erfordert ein wenig Willenskraft.
Wie der kieselige Strand, den wir in unserem Urlaub hatten, der war auch, je nach Steingröße könnte man schon sagen, auch sehr herausfordernd manchmal an der Atlantikküste.
Ja. Jedenfalls mein Gruß an den Barfußpark Beelitz. War wirklich super, wenn ihr da in der Nähe ist. Schaut doch mal vorbei. Da ist dann quasi, man kann das verknüpfen mit einem Haufen Zeug, ne? Da ist dann auch dieser
Hochseilgarten.
Baum, bestimmt auch, und dieser Baum, wie heißt das, Baumkronenpfad,
ja, genau,
Baumwipfelpfad, ne? Das ist wirklich der gleiche Parkplatz im Prinzip. Kann man dann das beides machen an so einem Tagesausflug.
Und ich bin da jetzt wirklich, wie gesagt, auf unserem, falls ihr Ende Geek alles geht, Bingo mitmacht. Ich habe es ja schon gesagt, müssen wir mal eine Folge drüber machen. Beelitz Heilstätten so als Lost Place. Vielleicht machen wir auch mal eine Lost Place Folge. Es ist natürlich einer der Plätze, die jetzt wahrscheinlich schwieriger noch zu besuchen sind. Aber vor etlichen Jahren bin ich da ein paar Mal rumgestromert zum Fotografieren und Co. Das hat schon auch eine coole Historie und so.
Ja. Ja, auf jeden Fall einer der meist fotografiertesten Lost Places, soweit ich weiß, in Deutschland.
Jetzt kommen wir aber mal zu einem Place, der gar nicht so lost ist, sondern zu einem Themenpark Phantasialand. Und wenn ich diesen Infos hier glauben darf, ist es einer, wenn nicht vielleicht sogar der älteste in Europa Freizeitpark. Kannst du das bestätigen, Kron?
Auf jeden Fall. Also das ist einer der ältesten Freizeitparks Europa, ist auch flächenmäßig, aber eher ein kleiner Park. Ne? Also der ist, das Spannende daran ist, der ist total verschachtelt gebaut, aber die Fläche ist schon auch einschränkend. Ne? Die würden sich auch gerne erweitern übrigens, Phantasialand, aber das ist halt nicht so einfach. Ne? Da gibt es auch Widerstand gegen eine Parkerweiterung und so weiter. Seit 2003 wollen die eigentlich einen Park vergrößern, wollen eigentlich auch einen Wasserpark bauen. Holy shit. Aber wie es halt so ist, ne? Es gibt halt Probleme, Widerstand und so weiter. Ich verstehe auch immer beide Seiten, aber ich gehe ja gerne in Parks und mit Lärmbelästigung müssen sie sich auch rumplagen, weil sie sind halt sehr stadtnah. Also Phantasialand ist wirklich, ich habe früher immer gesagt, in Köln, das stimmt natürlich nicht, ist in Brühl in Nordrhein-Westfalen in Deutschland, wurde am 30. April 1967 eröffnet, und zwar von dem Schauspieler Gottlieb Löffelhardt und dem Puppenspieler Richard Schmidt, die in der Grube Berggeist, das ist so ein alter Braunkohletagebau in Brühl, eben diesen Märchenwald eröffnet haben. Ja, warum haben sie das getan? Der Schmidt, der ist ja Puppenbauer, wie gesagt, und ist mit denen auch aufgetreten und so Zeug, und wollte halt diese Puppen und Kulissen, die da hatte, halt dauerhaft der Allgemeinheit zugänglich machen, und daher halt wurde dann ein Märchenpark mit so 40 Geschichten eröffnet, wo er dann halt diese Puppen ausgestellt hat, und so ersten Attraktionen tatsächlich auch. Oldtimerfahrt, Western-Eisenbahn, Abenteuerspielplatz und Hawaii-Restaurant gab es damals schon. Wobei ich auch jetzt schon mal Spoiler.
Toast mit Hawaii, also Hawaii.
Ich war 67, tatsächlich, wird viele überraschen. Noch nicht
im Phantasialand.
Auf jeden Fall nicht offiziell. Ja, die Vampir-Folge kommt erst noch. Aber eigentlich war ich 1967 noch nicht auf der Welt. Meinem offiziellen Lebenslauf. Und war da auch, also werde das Phantasialand tatsächlich recht spät kennenlernen, weil ich auch dachte, so ein kleiner Park und was soll das? Ich kann auch jetzt schon mal sagen, es geht hier und heute um den nicht geringeren als den zweitbesten Freizeitpark Deutschlands. Also es ist wirklich...
Da machst du mich ja jetzt wirklich neugierig.
Du kannst auch, das ist auch Teil des Konzepts. Natürlich, der andere kann dann FOMO Betrauer, also sein FOMO zum Besten geben und jammern. FOMO-Jammern, das große FOMO-Jammern eröffnen,
ich,
weil er nicht mit dabei war.
Ich fand es ja sehr interessant als quasi Ur-Berliner, dass wenige Jahre nach der Eröffnung, nämlich 1970, Alt-Berlin in den Themenpark eingezogen ist, nach Bildung der berühmten Straße unter den Linden und so in dem Stile der 20er, 30er Jahre. Also da sieht man dann den Neptunbrunnen, Brandenburger Tor, alles ein bisschen kleiner, 1:2 Maßstab. Und ja, sowas finde ich natürlich auch immer ganz cool. Und da sieht man anscheinend auch schon, dass es halt so ein bisschen themenbezogen, jetzt nicht so fantasievolle Themen, aber.
Ja, genau. Also ja. Wir werden dann nachher auch noch kurz die Themenbereiche vorstellen, aber einiges kriegt ihr natürlich in der Historie jetzt automatisch schon mit. Da versteht man dann auch, warum Alex noch nicht da war, denkt er sich, was soll ich nach Alt-Berlin fahren? Da wohne ich doch. da bin ich doch groß geworden. 1970 eröffnet auch die Gondelbahn 1001 Nacht, die tatsächlich als erster stationärer Dark Ride Deutschlands gilt. Ja, das war halt so eine Bottichfahrt, ne? Man ist da halt da einfach an so. Ja, ich bin die leider nie gefahren. Deswegen.
Da ist man aus dem Maul eines, weiß also, nicht, was ist das, ein Drache?
Ja, es ist halt der Themenbereich, also es hat zusammen mit dem Café Oriental den Themenbereich Orient gebildet. Ja, aber ja, das ist dann später halt alles vollständig verschwunden. Da ist man halt an so Sachen vorbeigefahren. Aber wie gesagt, ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, die gefahren zu sein.
Also die wurde 2009 abgerissen.
Die gab es bis 2009.
Ich bin immer noch nicht so hundertprozentig sicher. Ich bin ein paar
geschlossene Attraktionen gefahren, wie wir es sehen werden. Aber die Gondelbahn, jedenfalls fand ich es interessant, ist halt, ne, sie ist wirklich der einfach der erste stationäre Dark Ride Deutschlands. Und das ist schon krass, dass die halt einfach so früh dran waren. Ne? Denkt man vielleicht bei anderen Parks, Europa-Park und so, ist ja als Familienunternehmen da auch schon ewig am Start. Oder sowas wie Trips Drill ist doch auch ein uralter Park, wie ich weiß, ne? Aber keine Ahnung, vielleicht haben die auch ähnliche. Werden wir dann in den jeweiligen Folgen dann nochmal. Ich müsste es eigentlich wissen, gerade beim Europa-Park, aber das werden wir dann in der jeweiligen Folge abgleichen.
Ich versuche auch immer noch in meinem Gehirn zu versuchen, ob ich da irgendwann mal in ganz jungen Jahren im Phantasialand mal war. Es wäre nicht auszuschließen.
Vielleicht wird es für dich ja auch eine Zeitreise, ja, und du wirst vielleicht dann plötzlich Kindheitserinnerungen ausgraben.
Den Aha-Moment.
Natürlich wurde Rust am 12. Juli 1975 eröffnet. Ist mir gerade zufällig wieder eingefallen.
Sehr gut.
Jedenfalls da läuft der Betrieb im Phantasialand, wie wir sehen, schon. Also sind es jetzt noch 3 Jahre hin. Während hier 72, also von jetzt die Westernstadt Silver City im Phantasialand schon entsteht, mit der ersten Wildwasserbahn Deutschlands und auch schon 2 Achterbahnen. Da kommen dann die ersten Lärmschutzprobleme auf.
Diese schreienden Leute.
Sie müssen dann mit einem künstlichen Gebirgsmassiv da nachrüsten, damit der Lärm eben weniger wird. Und ab 74 fährt dann auch die Einschienenbahn Phantasialand Chat im Phantasialand. Und da gab es ursprünglich die Idee, was ich super cool finde, diese Strecke bis zum Bühler Bahnhof auszubauen und also quasi an den Nahverkehr anzuschließen. Also wurde leider nie umgesetzt.
Das ist eigentlich auch was. Gibt's das irgendwo so direkt? Man kann ja nicht mal nach Disneyland.
Also mit Hotels, ich dachte immer, vielleicht. Also das war immer mein Kindheitstraum. Und ich habe das so eben in irgendeinem Disneyland Florida, wo ich ja leider auch bis heute noch nie war, Disney World Florida Video vor Augen, wo so eine Einschienenbahn im Hotel hält und dann vom Hotel, sein, also ja. Eine der Stationen quasi im Hotel ist, ne? Und dann in den Park fährt. Ich weiß nicht, ob das nur mein Bild als Kind war und das existiert gar nicht oder existiert gar nicht mehr. Aber seitdem, ich glaube, das ist der Moment, ja, wo ich als unschuldiges Kind von der Werbung im Fernsehen beeinflusst zu dem werde, der ich heute bin.
Das, und next ich, der Level Traum ist wächst. Dann...
Ich will in einem Themenhotel schlafen, das genau. Direkt neben einem Freizeitpark steht.
Mit der Wasserrutsche ins eigentliche Draftingbecken zu rutschen, das ist der Next Level.
Ja, genau. Ja. 1981 wird dann Chinatown eröffnet. Und zwar mit 1,3 Millionen Bauteilen aus Taiwan und chinesischen Facharbeitern, die dafür extra nach Brühl geholt werden. Und das gilt tatsächlich als größte Ansammlung chinesischer Gebäude außerhalb Asiens. Ja, und jetzt aber auch schon im Jahr 81 hat dann der Park mit Chinatown seine heutige Größe erreicht. Ne? Also ab jetzt, und das ist wirklich crazy, weil wir wirst noch sehen, was jetzt noch alles passiert, wird verdichtet, umgebaut, gegebenenfalls abgerissen und ersetzt. Ne? Also wenn du da, also das ist, wir waren auch schon mehrere Tage am Stück im Phantasialand und es wird trotzdem nicht langweilig. Es ist trotzdem ein kompakter Park. Also man kann halt schneller als im Europapark, da läuft man sich wirklich die Füße platt. Ist einfach so riesig. Das ist an einem Tag gar nicht mehr bewältigbar. Hier, das ist von der Fläche an einem Tag alles ablaufbar, kein Problem. Aber trotzdem, wie gesagt, der Park hat so viel zu bieten, ne, dass man da tagelang Spaß haben kann. Aber wie gesagt, er hat jetzt schon 81 seine Größe erreicht und muss ab jetzt andere Dinge machen. 88 eröffnet dann das Space Center, wie es damals heißt. Das ist zum Zeitpunkt der Eröffnung die längste Dunkelachterbahn der Welt. Die wird dann allerdings, die kann man auch nicht mehr fahren. Die bin ich tatsächlich auch nie gefahren. Die wurde dann umgebaut zum Temple of the Nighthawk, an das neu entstandene Woostown nebenan, werden wir nachher noch erwähnen, so ein ja, kleines Fantasy-Land mit so Wurzelbewohnern. Da gibt es aber auch zwei Achterbahnen tatsächlich. Und da haben sie das dann umthematisiert, das Space Center zum Temple of the Nighthawk. Da hat es halt so Dschungelzeug bekommen, war weiterhin eine Dunkelachterbahn. Die bin ich tatsächlich gefahren. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass die sensationell krass gut war. Die hat tatsächlich eher durch ihre Länge bestochen. Ne? Also die hat 3 Lifthills, ne? Im Dunkeln, ne? Und fährt wirklich ewig lang. Das Interessante und Spannende ist, dass sie jetzt, also 2019 haben sie dann bekannt gegeben, dass die zu einer VR-Attraktion umgebaut wird. Crazy Bats heißt sie jetzt heute. Seit Winter 2022, seit der Saison kann man sie wieder fahren. Hat aber oft sehr, sehr lange Wartezeiten. Sind wir jetzt das? Ich bin die mal gefahren, aber jetzt beim Besuch diesmal tatsächlich nicht aufgrund der langen Wartezeiten. Also da gab es echt einfach nie den Slot. Ne? Die wird irgendwie auch erst später aufgemacht. Und wenn man da dann im Moment verpasst, sich anzustellen. Also es hatten tatsächlich nicht alle Attraktionen haben da die ganz immer offen. Ich glaub, das war eben so ein bisschen Crazy Bats. Jetzt noch nicht. Ab 12, okay, dann den Slot verpasst, sich da anzustellen. Da war die Schlange zu lang. Naja, es geht so um 3 Fledermäuse. Die kommen aus dem Film Happy Family, den ich gar nicht gesehen habe. Aber ich meine, in 4 Minuten oder wie lang ist die Fahrzeit?
Das ist Fledermausland, da muss man vorsichtig sein. 4 Minuten
lange Fahrt VR-Coaster, ne? Das ist schon sensationell cool natürlich. Also wer auf sowas mag, wie gesagt, die Bahn lohnt sich jetzt dadurch natürlich wieder, weil VR-Bahnen gibt es immer noch nicht allzu viele. Und das ist halt eine davon.
Finde ich in Kombination, also wenn man VR mit reellen Bewegungen, keine Ahnung, unter Wasser schwimmen oder in der Achterbahn, finde ich das an sich auch noch am besten, weil man halt dieses physische Feedback auch wirklich hat. Ich habe sonst immer auch totale Motion Sickness. Also wenn ich irgendwo stehe und auch nur in so einen Dome gucke oder VR sitze und ich falle irgendwo runter und habe aber nicht das Gefühl der Geschwindigkeit, was ja nicht nach reproduzierbar ist, wenn man nicht wirklich irgendwo runterfällt oder so. Also
meiner Frau wird da trotzdem schlecht. Also stimmt schon, was du sagst. Es ist tatsächlich schlimmer, natürlich, wenn der Körper die Bewegung gar nicht macht und VR das nur simuliert, glaube ich auch. Aber es ist natürlich trotzdem, sie benutzen das ja schon auch, um viel verrücktere Dinge zu machen. Ja. Also auch im Europapark gibt es diesen einen VR-Coaster, voll die harmlose Bahn, und bei einem der Videos tut der halt in VR so, als würdest du ein Looping fahren. Ne? Du glaubst es halt einfach. Obwohl die in echt da nichts dergleichen natürlich tut. Das ist schon erstaunlich, welche Übertreibungen quasi in VR durch angedeutete Bewegungen irgendwie möglich zu sein scheint. Der übrigt sich halt, dass es eine Dunkelachterbahn ist. Ne? Früher im Temple of the Nighthawk konntest du halt noch 4 Minuten staunen, dass es halt so lange im Dunkeln da rumfährst. Muss ja ein Riesenareal sein. Jetzt ist es ja letztlich wurscht. Ne? Wir sind einfach eine VR Brille auf hast, ist vollkommen egal, ob es die Dunkelachterbahn ist oder nicht.
Das stimmt. Aber gut. Wir waren in den 90er Jahren, ne?
Ja, genau.
Und apropos Dunkel, 98 ist auch ein Wahrzeichen entstanden, was man schon von weiter weg sehen kann, nämlich 1998 ist Mystery Castle gebaut, wo ein großer Turm, der sozusagen ein Drop Tower ist, der, wo man quasi von oben runter fällt, also natürlich, wie das immer ist, im Drop Tower sitzen, und der quasi ja auch in diesem Turm stattfindet, im Gegensatz zu anderen Drop Towern, wo man draußen sitzt, ne, sitzt man da in diesem Turm und sieht da auch so ein paar Sachen, die da so gezeigt werden.
Ja, genau, so ein bisschen eben so, jetzt sind wir da ein bisschen so Fantasy-gruselig gethemed und tatsächlich eben im Halbdunkeln, würde ich jetzt mal nennen, eine Vertikalfahrt, wie es so schön heißt, vom Modell Ballistic Drop Tower. Gehört eben zum Themenbereich Mystery, werden wir nachher noch eine andere Attraktion, da gehört irgendwie auch Klugheim dazu, da wird es auch noch drüber zu sprechen sein, ist von Intamin das Ding, 75 Meter hoch, Geschwindigkeit 72 km/h, und man wird da auch so nach oben geschossen. Es ist einer der wenigen Freefall Tower, den meine Frau auch mitfährt. Die hasst das sonst, aber Misery Castle ist irgendwie, dadurch, dass es im Dunkeln ist und dadurch, dass man so nach oben geschossen wird und dann wieder runter und nochmal hoch, runter, hoch, runter, das ist schon eher, es ist total witzig. Das war auch mein allererster Freefall Tower, wo ich noch keine Ahnung hatte, was das ist. Da war ich beim Anstehen tatsächlich auch krass nervös, ne? Es ist richtig dunkel im Anstehbereich und da hatte ich richtig schwitzige Hände und da bin ich nur geblieben, weil da so eine Gruppe ziemlich kleiner Kinder auch war. Ja, ich
dachte, Thema der kleinen Kinder.
Du kannst
Kinder,
jetzt nicht weggehen.
Genau. Ne?
Wie krass wäre das denn? Du musst es jetzt machen. Da wusste ich einfach noch nicht, was ist ein Freefall Tower, wie funktioniert das? Dann erstmal noch im Dunkeln, da dachte ich, oh Gott, und dann kam ich da wirklich euphorisiert raus beim allerersten Mal. Seitdem bin ich Fan von der Art Attraktion, fahre die alle, auch wenn ich echt ja eigentlich Höhenangst habe, fahre die in alle Richtungen, ist wirklich
ja, vielleicht ist es aber wirklich ein guter Einstieg, weil ich finde auch bei diesen Freefall Towern ein großes Momentum oder auch bei sehr hohen Achterbahnen ist natürlich der Zeitraum, in dem man in die Höhe sozusagen fährt. Und
oben hängen und so, das ist ja alles viel lustiger, klar, weil man halt, ja, das stimmt. Ja, da gibt es dann halt oben so sogar noch so eine Blitzanimation, glaube ich, und so. Das ist halt mehr so ein verrückter Professor, der quasi so ihr Experimente, weißt du, illegal im Keller der Burg da macht. Das ist so ein bisschen die Thematisierung. Wir haben eine Sache ausgelassen, das müssen wir kurz noch nachholen. Natürlich wollen wir nicht unterschlagen, dass 96 die Minenachterbahn Colorado Adventure eröffnet wird. Mhm. Und die wird tatsächlich dann wenig später durch keinen geringeren als durch Michael Jackson eingeweiht, so richtig offiziell und getauft und hieß dann auch jahrelang The Michael Jackson Thrill Ride. Heute heißt sie aus Gründen nicht mehr so.
Ja, da wäre der Thrill zu groß.
Da wäre der Thrill zu groß, ja. Jedenfalls ist immer noch, also das ist eine Minenachterbahn und wird tatsächlich, und da stimme ich zu, also mein Cousin und ich sind da auch der Meinung, und es ist schön, dass das Internet es auch so sieht, als eine der besten Anlagen dieser Art, also eine der besten Minenachterbahnen, Colorado Adventure, ist wirklich, wirklich cool.
Kannst du mal zusammenfassen, auch für mich vielleicht, der in der Themenpark-Szenerie nicht ganz so krass drin ist. Was ist denn der Besondere einer Minenachterbahn?
Ja, Minenachterbahn, das ist so das, was auch die wahrscheinlich bekannteste Achterbahn, die Disney-Achterbahn, Big Thunder Mountain, ne, die ikonische, dieser klassische, so ein, meistens sind es dann so Western-gethemte Dinge, weil das ist halt so der klassische, es ist schon, sind schon Stahlachterbahnen, aber die haben halt immer so eine Lok, wirklich, die sie zieht und halt auch immer
so ein Thema durch Berge, durch Canyons.
Meist wildwestig, irgendein Bergwerk, Lore, irgend sowas, ja. Das sind
ein bisschen immer so rüttelig.
Auch immer eher Family Coaster. Mhm. Ja, manchmal auch vielleicht ein bisschen so, soll sich wie ein Holzcoaster anfühlen, aber die meisten, die ich jetzt kenne, sind schon eigentlich Stahlcoaster. Aber das sind oft auch wirklich wie eben der in Disney, Big Thunder Mountain, einfach beliebte Family Coaster. Ne? Die kannst du schon mit jüngeren Kindern fahren, die haben nicht so krasse Höhenbeschränkungen, du kannst deine Tasche mitnehmen, die machen keine Loopings. Das ist sind so die beliebtesten Modelle Family Coaster lange Zeit gewesen einfach. Ne? So ein Mine Trains, da traut sich die Oma noch rein und da traut sich das sechsjährige Kind schon mit und beide dürfen das fahren und überleben das auch und finden es witzig. Ne? In manchen Parks werden dann solche Bahnen jetzt eben durch VR gepimpt, weil ne, irgendwelchen Coaster-Junkies ist das jetzt nichts mehr. Aber es gibt halt schon welche, die einfach schön gemacht sind, ne? die mehrere Lift-Hills haben, die einfach es macht einfach Spaß, weil es cool ist. Fast wie eine schnellere Themenfahrt kannst du es auch betrachten. Ne? Mhm. Es ist halt thematisiert. Du fährst dann manchmal durch explodierende Minenschächte oder sowas. Und Colorado Adventure auf jeden Fall fahren, wenn ihr da seid. Ja? Also auch wenn ihr sonst eher krasseres Thrill Ride. Ich sage, es lohnt sich.
Ja. Ja, dann springen wir mal vielleicht ein bisschen weiter vor, denn eine, ja, man kann schon sagen, Tragödie hat den Park heimgesucht. In 2001 kam es dann zu einem Großbrand. 1. Mai, die Grand Canyon Bahn, die da auch in diesem Western-Themenbereich war, die hat nämlich Feuer gefangen und das Ganze schlug dann auch über auf dieses künstliche Gebirgsmassiv, in dem die da verbaut ist. Da ist ja auch noch eine Bahn drin, die Gebirgsbahn. Und ja, das hat auch zur Folge gehabt, es scheint Gott sei Dank niemand tödlich verletzt worden sein, aber über 60 Personen wurden leicht verletzt und natürlich ja große Teile, über 38 Millionen Euro hat das Ganze sozusagen gekostet. 15 Tage musste der Park geschlossen bleiben, um das Ganze weiter abzureißen, aufzuräumen und. Aber du hast ja auch schon gesagt, der Park lebt ja auch immer von Abriss und Umbausachen. Weiß nicht, ob es damit diesmal sozusagen
sehr, sehr unfreiwillig.
Ja, ja, genau.
Sehr tragisch unfreiwillig, aber ja klar. Also war eh geplant, Woostown zu eröffnen. Ne? Eigentlich auch 2001. Das Feuer hat dann dafür gesorgt, dass Woostown oder Wutzetown, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie man das offiziell ausspricht, eröffnet worden. Und auch die die Ersatzbauten, also die haben dann schon Gas gegeben, ne? Also weil dann hat man auch quasi die dem zum Feuer, dem zum Opfer gefallenen Attraktionen ersetzt mit Sachen, die es noch heute gibt, nämlich River Quest und das Madhouse Feng Shui Palace. Also ein Madhouse ist, ich weiß nicht, nenne es immer Herzogschaukel.
Oh,
das ist
ja
auch so eine Typenbezeichnung, glaube ich, aber das ist also das sind so, ja, ein Madhouse ist quasi, du steigst ein und das sind immer so große Bänke, so große Schaukeln, aber halt immer in Gebäuden, irgendwie meistens cool thematisiert halt, ne, dann setzt sich das so hin und die Schaukel schaukelt nur ganz leicht hin und her, aber die Innenwand des Gebäudes kann sich drehen.
Ah, dadurch schaukelt es optisch.
Du halt denkst optisch, dass du die krassesten Sachen machst. Das ist auch was, das wo ist man
also
wirklich
der Vorvater von VR.
Ja, tatsächlich. Also wenn man das nicht kennt, ist schon geil. Du kannst halt auch Leute reinlocken, weil wenn jemand durchdreht, keine Panik. Mach einfach die Augen zu. Mach einfach die Augen zu. Wie in VR letztlich auch der Trick. Ne? In Wahrheit schaukelst du nur leicht hin und her und der Rest ist eine Illusion der sich drehenden Wände. Aber die kann, wenn es gut gemacht ist, schon cool sein. Das Dumme ist, wenn du mal ein Madhouse gesehen hast, hast du irgendwie alle gesehen. Die sind halt unterschiedlich thematisiert, aber ja, dafür halt meistens kurze Anstehzeiten, ne? Weil das jetzt nicht so ein Ding ist, was dann die Leute immer, das machst halt keine dreimal hintereinander, das machst du vielleicht nicht immer bei jedem Parkbesuch. Ja, viel cooler ist tatsächlich, wirklich viel, viel cooler, eine der besten Attraktionen seiner Art, wenn ihr mich fragt, ist River Quest. Das ist ein Fahrgeschäft vom Typ Rapid River, also eben so ein
Rafting, ne?
Wo man halt nicht in diesen Baumflößen einsteigt, sondern in so runden Rafting-Booten. Und ist eben auch im Themenbereich Mystery zusammen mit Klugheim. Ja, und das hat eine fürs Wasserbahn, die ja sonst auch immer so familientaugliche Attraktionen sind, wo man auch schon kleinere Kinder und so mitnehmen kann, mit 1,40 Meter eine echt erstaunliche Höhenbeschränkung. Da gibt es auch wirklich jedes Mal, wenn wir da anstehen, gibt es traurige Gesichter bei Kindern.
Also man muss,
weil die Familien sind
mindestens
einfach gewohnt. 1,40
sein.
Genau. Okay. Viele lesen das nicht. Ne? Man kennt Wasserbahnen einfach mit üblicherweise mit viel lockeren Höhenbeschränkungen. Die meisten Wildwasserbahnen kannst du mit kleineren Kindern schon fahren. Und dann stehst du da plötzlich mit 1,40 Meter Beschränkung, wie bei großen Achterbahnen. Das überrascht viele, aber es hat echt seinen Grund. Ne? Das hat auch nur wenige Drops, aber einer von denen hat es wirklich in sich. Also da musste ich wirklich festhalten. Ich habe mir das selber auch schon hartes Knie angeschlagen, weil ich das nicht ernst genug genommen habe. Das ist wirklich von der Art, also es gibt natürlich in den klassischen Holzstammen gibt es viel höhere Drops. Klar, das sitzt, das ist einfach durch die Bauweise anders. Aber hier gibt es einen, der haut wirklich gut rein. Und
ja,
es ist auch cool thematisiert.
7 Meter hohe Abfahrt ist jetzt, 7 Meter ist jetzt nicht so ohne dafür, dass man ja irgendwie positioniert.
Einfach nur, genau. Ja. Du musst dich da wirklich kurz festhalten. Es geht richtig steil runter. Und das Ding ist halt auch so ein Schloss-Thematisierung. Du fährst durch so eine Burg, ne? Das ist sonst irgendwie, fährst halt immer durch, manchmal thematisiert mit Dinosauriern oder sowas, aber nicht immer. Und dann ähneln sie sich, wenn sie nicht thematisiert sind. Und hier kann man es halt sich gut merken, was man da.
Jetzt habe ich ja auch nochmal gesehen, das ist auch nicht der höchste Drop, der 11 Meter. Du fährst sogar mal 11 Meter. Insgesamt fährst du dreimal sozusagen runter, startest, wirst hoch auf 22 Meter befördert und fährst dann 11 Meter, 7 Meter und noch was. Also genau. Da
gibt's
heißt
so einen Whirlpool, wo du eben so einen Strudel reingezogen wirst. Dann gibt einen Aufzug, der dich hochfährt am Anfang. Also ein cooles Ding. Es geht dann tatsächlich weiter. Es wird jetzt das erste Themenhotel gebaut. Fantasia 2003. Das heißt seit 2007 Lingbao. Und das macht man halt, ne, damit sich das halt lohnt, da jetzt auch von weiter weg zu kommen, damit man da irgendwie, klar, irgendwie um die Distanz, den Radius zu erweitern.
Nicht mehr nur Tagesgäste, ne, aus der Umgebung. Ja. Es ist dann an Chinatown angeschlossen. Deswegen wahrscheinlich auch die namentliche Umbenennung.
Entsprechende Thematisierung. Deswegen macht man dann auch sowas wie die Dinnershow Fantissima. Da kann ich nicht so viel zu sagen, da war ich noch nie leider. Das ist halt so, dann kannst du abends noch Dinner mit Show, Varieté und so weiter. Spannend wird es jetzt, eine neue Dimension und für Menschen wie mich erst richtig spannend. Und irgendwann ab dann bin ich auch das erste Mal da gewesen. 2006 eröffnet nämlich jetzt Deep in Africa mit der Achterbahn Black Mamba.
Ah, die erste gute Bahn Schlange,
mit Inversionen im Phantasialand. Ja, es ist jetzt afrikanische Thematisierung, genau nach der Giftschlange Black Mamba benannt. Vom Hersteller Bolliger & Mabillard aus der Schweiz, ein Inverted Coaster. Das heißt, der Zug die hängt Schiene so unter der dir. Schiene. Ja, genau. Du hängst so an und deine Beine baumeln halt. Ne? Inverted Coaster, sehr beliebtes Bahnmodell. Und das Spannende an der Black Mamba ist, dass sie an, glaube ich, so 10 Stellen gibt sogenannte Near Misses. Near Misses ist halt der Fachausdruck, wo du wirklich sehr knapp an Hauswänden und Schlucht, also die sehr, wie gesagt, ne, man die macht sich die Enge dann auch zunutze, durch so verschachtelte und hab's nachgelesen, sind teilweise, also auch für große Menschen ist es safe, ne, mit der Höhenbeschränkung, du bist immer noch 60 Zentimeter weg, aber es ist schon pretty close. Sogenannte 10 Near Misses. Meiner Tochter hat die Bahn früher, als sie jung war, gar nicht gefahren. Genau deswegen. Also Near Misses ist was du liebst oder hast. Ne? Man fängt irgendwann einfach an zu lieben, weil man weiß ja, also was soll denn passieren? Es führt halt sehr dicht an Dingen vorbei und macht halt so bei B&M üblichen Loopings, Zero, G-Roll, einen Korkenzieher. Hat aber als erste Bahn damals auch einen Inclined Immelmann. Für alle Achterbahn-Nerds unter uns. Ja, und das Lifthill-Gebäude ist an die große Moschee von Djenné angelehnt, die Moschee in Mali. Ja, und hat tatsächlich 2009, 2010 den Europe Jury Award von Parkscout gewonnen, beste Achterbahn Europas. Und ist tatsächlich auch heute noch, nach all den Jahren, eine World Coaster Ranking Top 100 Bahn. Ich beziehe mich dafür übrigens, wenn ich sowas hier behaupte, dann meine ich damit immer die sympathische Webseite CaptainCoaster.com, wo halt man Coaster abstimmen und ranken kann. Und da ist aktuell mit einem Score von 92,9 Black Mamba im Phantasialand die 96 beste Achterbahn in der Welt. Und damit natürlich ist schon, also meine Top 100 sollte man ja auf seiner Bucketlist als Coaster Freak auf jeden Fall haben. Ich würde es wahrscheinlich sogar ausweiten auf 250 oder so, 1000, keine Ahnung. Aber Top 100 ist natürlich Pflicht.
Ach, ja, ich hab's ja auch jetzt nach unseren letzten Besuchen, mag ich es ja auch gefühlt immer mehr, aber ich kämpfe natürlich trotzdem immer noch mit dieser Übelkeit. Kommen wir vielleicht auch in anderen Folgen nochmal dazu, was wir da noch so ein bisschen ausprobiert und gemacht haben. Also das ist so eine, ja, Hassliebe ist vielleicht übertrieben gesagt, aber ich finde so diese Abfahrtssachen und so habe ich immer wieder jetzt mehr lieben gelernt und finde es auch cool, aber gerade auch hier jetzt noch mit irgendwelchen Korken Elementen und ähnlichen, klingt wieder für mich so, als wenn das so eine, ja, nach der Fahrt brauche ich erstmal wieder eine halbe Stunde Durchatempause.
Ja, ne? Je nachdem. Also die Black Mamba ist, also man muss natürlich überhaupt, ne, es gibt bestimmt auch hier wieder ein großer Prozentsatz unserer Hörerinnen und Hörer, die gar keine Achterbahn fahren. Und die Black Mamba, deswegen sei das an der Stelle mal erzählt, ist deswegen auch in meinem Leben eine ganz besondere Bahn, weil als ich das allererste Mal im Phantasialand war, zusammen mit meiner Frau, war sie schwanger und konnte nicht von all diesen Dingen fahren. Dann als schwangerer Mensch, kann ich auch mal sagen, hat man in meiner Meinung in wenigen Freizeitparks Spaß. Man darf sehr wenig Dinge. Ne? Also es ist
will man schnell, vielleicht auch nicht. Sturzgeburt man, ja, auf der Black Mamba.
Man darf da natürlich keine Achterbahn fahren, ist ja klar. Man darf auch kaum was anderes fahren. Deswegen konnte meine Frau damals nicht fahren. Aber als wir dann das zweite Mal im Phantasialand waren, war meine Frau auch noch absolute nicht Achterbahnfahrerin. Das magst du dir heute, Alex, wenn du sie kennst, gar nicht mehr vorstellen. Ne? Aber meine Frau ist früher, ganz früher tatsächlich wirklich überhaupt nicht gern Achterbahn gefahren. Und deswegen waren wir, glaube ich, sogar zwei, das erste Mal über Nacht und quasi zwei ganze Tage im Phantasialand. Und ich habe wirklich vom ersten Moment an, ne, zwei Tage auf sie eingeredet. Komm, du hast ein falsches Bild von Achterbahn, habe ich gesagt. Ne? Also es ist auch wirklich so. Lange Zeit gibt immer noch in jedem Park ein Modell oder in vielen Parks Modelle und oft auf Jahrmärkten solche Modelle. Diese Coaster, die negative Gegenkräfte auf dich ausüben. Das ist der, wenn du einen klassischen Looping fährst, also wie man sich ein Looping im Original vorstellt, eben nicht einen geschraubten Korkenzieher oder irgend sowas, sondern so ein, dann drückt es dich ja in den Sitz rein, ne? So, wie wenn du eine Milchflasche einmal im Arm schwenken lässt. Und das ist das, was diese alten Coaster-Modelle immer getan haben. Also diese, ja, der Olympia 4- oder 5er-Looping, da 5er-Looping auf dem Münchner Oktoberfest, das ist keine angenehm zu fahrende Bahn, ne? Das drückt dich einfach fünfmal krass in den Sitz rein und du musst eigentlich auch wissen, wie du deinen Kopf halten musst. Am besten in diesen Bahnen, ne, den Kopf leicht nach hinten drücken und versuchen, dass er da bleibt, dass dir nicht links, rechts den Kopf anschlägt. Wirklich furchtbar. Und man hat wirklich, wenn man das kennt, also aus seiner Kindheit, kann ich total verstehen, dass man Achterbahnen hasst und sie nicht fahren will. Aber moderne Coaster machen vollkommen andere Dinge. Die üben positive Gehkräfte auf einen aus. Also das Gefühl, aus dem Sitz eher nach oben katapultiert zu werden, das Gefühl der Schwerelosigkeit für eine Sekunde zu erzeugen und solche Dinge. Und das ist tatsächlich, man muss sich einfach mal trauen. Das ist vollkommen anderes. Es geht hier nicht mehr um, mein Körper wird zusammengedrückt und ich kann einfach nur sagen, yeah, I survived the Fünfer-Looping, sondern das macht Spaß. Man macht es, wenn man Glück hat und ein großer Prozentsatz der Leute hat dann, wenn sie sich mal getraut haben, behaupte ich einfach. Sowas ist so ein modernen Coaster, ne? So ein Ding ab 2000er und eben hier 2006, Black Mamba, eben, ja, man hängt im Sitz, die Beine baumeln, vollkommen anderes Gefühl, Achterbahn zu fahren, ne? Ja.
Also ich kann das ja genau auch so nur unterstreichen, weil wenn während des Fahrens das Gefühl auch noch kacke wäre, würde ich das ja auch nicht machen, wenn Richtig. Mir quasi am Ende und danach sozusagen schlecht wird. Das ist sozusagen nochmal ein anderes Thema, je nachdem wie euer Gleichgewicht sind,
das stimmt,
da sozusagen ausgebildet ist und es wird im Alter ja meistens auch eher schlimmer als besser. Ist aber trotzdem oft während der Fahrt, wie du es schon sagst, diese Gefühle von Schwerelosigkeit und dann trotzdem trotz engen krassen Drehung und Wendung das Gefühl in den Sitzen, in diesen Bahnen eigentlich Sahne. Und kann ich da auch nur unterstreichen, wenn ihr das lange Zeit auch nicht gemacht habt oder ja, vielleicht früher mal, traut euch das mal. Und das Schöne ist, es ist super sicher und es ist oft ja auch sehr schnell vorbei, ne? Muss man ja dann auch mal sagen. Diese Fahrten sind ja oft auch nur wenige Minuten lang.
Wenn man es als Verkehrsmittel definieren möchte, ist es das sicherste aller Verkehrsmittel. Also die Fahrt zum Freizeitpark ist natürlich viel, 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 viel gefährlicher. Bei Achterbahn passiert nichts, ja. Genau. Also sehr, 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 sehr selten und meistens ist es auch dann menschliches und sehr, 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 sehr noch seltener technisches Versagen. Ich kann aber erst 2008, merke ich gerade, oder sogar noch später im Phantasialand gewesen sein. Ich müsste natürlich wissen, wann meine Frau da jetzt wann schwanger war. Aber wie gesagt, das Hotel Matamba wird nämlich 2008 erst gebaut und
an dem wart ihr quasi dann?
Ja, aber beim ersten Mal, als ich schwanger war, noch nicht. Da sind wir nur rumgelaufen. Beim zweiten Mal habe ich sie ja dann bearbeitet. Ja, okay, doch, dann könnte es sein, dass wir so halt einmal schon da waren und das Hotel Matamba nur gesehen haben und ne, sie war schwanger und kann nicht fahren. Und beim zweiten Mal sind wir da und kehren natürlich auch extra zurück, damit sie dann all die Sachen, sie wollte ja auch viele Sachen fahren. Wie gesagt, schwanger kannst du fast gar nichts fahren. Aber ich habe den Märchenwald sozusagen, glaube ich, nie erlebt. Auf jeden Fall nicht bewusst. Der wird 2007 auch abgerissen, zusammen mit vielen weiteren Attraktionen aus den Anfangsjahren. 2008 und 2009 folgen zum Beispiel der Phantasialand Jet, die Gondelbahn samt Bootsfahrt, der Neptunbrunnen, das Brandenburger Tor. Ja, jetzt gibt's Kahlschlag. Am Ende von Alt-Berlin entsteht nämlich ab 2010 der Kaiserplatz. Da gibt's heute eine Event-Location, um Gottes Willen. Quantum, da war ich nie drin. Und wenn mich keiner einlädt, dann werde ich da wahrscheinlich auch nicht sein. Aber 2012 und 2013 wird dann auch Mexiko in großen Teilen neu gebaut. Und jetzt wird's richtig krass. Da wird nämlich die alte Wildwasserbahn abgerissen. Und da kommt jetzt Chiapas hin. Da reden wir gleich noch ganz kurz drüber. Dazu gehört allerdings auch, dass die Wässernstadt verschwindet und die Silbermine. Und die bin ich tatsächlich gefahren. Die bin ich damals und die konnte eben auch meine schwangere Frau fahren, vielleicht finden wir es dadurch raus, wurde geschlossen, 2014, ja gut, nee, das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Aber das war eine Themenfahrt, eine mittelmäßige Themenfahrt.
Eine mittelmäßige.
Ja, die war jetzt auch nicht so richtig krass, aber sie war halt immerhin ein Thema, das es nicht so oft gibt. Halt, man ist halt durch so eine Silbermine gefahren.
Mhm.
Ja, ja, und es war quasi Szenen aus dem mexikanischen Bürgerkrieg, 120 Animatronics. Ja, das ist mal 10 Minuten auch gefahren.
Kann man ein kleines Nickerchen machen von den anderen Attraktionen.
Also so Themenfahrten haben natürlich andere Fahrzeiten, klar, als Achterbahn. Das ist schon, das war schon eine Kuriosität, sage ich mal. Aber die müssen weichen und das, was kommt, ist halt, hat sich, also da ist man dann, kann man sagen, hat sich gelohnt. Ne? Weil einerseits kommt da Chiapas hin, andererseits eben Klugheim, das mittelalter, so ein mittelalterliches Gebiet, mit 2 neuen Achterbahnen, Taron und Raik, über die wir auch gleich sprechen. Aber den Anfang macht, würde ich sagen, Chiapas, weil Chiapas ist wirklich eine fantastische Wildwasserbahn. Ich würde sogar sagen, die auf jeden Fall die beste Wildwasserbahn Deutschlands. Die hat einmal eine 53 Grad Neigung und damit die steilste Abfahrt einer Wildwasserbahn. Das ist doch wirklich auch ein beeindruckender Hügel und der hat dann, du fährst runter und wie manche Splash-Bootfahrten hat er dann aber noch so einen kurzen Airtime-Hill danach, ja, bevor der richtige Splash kommt. Also du schießt runter, so pfuh, machst du nochmal einen kleinen Airtime-Hill und dann splashst du quasi mit deinem Boot. Es ist aber also keine, nicht diese Riesenboote, sondern es ist schon noch, wie man eben so eine Wildwasserbahn sich auch vorstellt. Ja. Genau, und sie ist einfach wirklich cool thematisiert. Sie hat sogar einen Rückwärtsschuss. Also eine der 3 Abfahrten fährt man rückwärts, ne? Dann wird der Wagen wieder gedreht und so. Es kommt Musik in dem Setting. Also es ist einfach von der Thematisierung, der eine Drop, überhaupt diese ganze Fahrt, die dauert auch 6 Minuten, die ganze Fahrt. Wirklich, wirklich eine ganz fantastische Wildwasserbahn, die leider, zumindest ist das meine Erfahrung, wenn wir da waren, war die oft auch kaputt. Ne?
Oh,
oder wir waren halt in einer Jahreszeit da, wo jetzt keine Wildwasserbahnen fahren. Aber diesen Besuch hat es endlich mal wieder geklappt und wir konnten Chiapas fahren.
Ja, die haben sich da wirklich auch ins Zeug gelegt, du hast ja schon gesagt, mit Soundtrack und Sachen, was wirklich von krassen Filmorchestern umgesetzt wurde und sowas. Also wo man auch sieht, halt so das alles, also die Thematisierung rundherum, ne, Teile für große Shows noch sozusagen benutzt werden, Teil dieser Bahn und so, dass es halt so ein allumfassendes, cooles Feeling wird für alle Sinne, quasi da schöne Dinge zu erleben sind. Und ja, mit gut 15 Metern dann kann ich mir das schon vorstellen, dass man da mit dieser Neigung gut an Fahrt aufnimmt.
Ah, es ist eine, wirklich eine geile Wildwasserbahn. Ja. Und jetzt wird das Phantasialand aber tatsächlich immer besser. Also das neue Mexiko ist wirklich ein super hübscher Bereich, ne? Wenn auch immer klein und kompakt halt, ne? Weil die haben halt nicht viel Platz. Und auch Klugheim, was da jetzt eben entstanden ist, dieses mittelalterliche Ding, ist wirklich, wirklich hübsch gemacht. Und da gibt es jetzt 2 Achterbahnen. Die eine ist schnell abgehandelt. Das Raik ist eher eine Familienachterbahn. Ist ein Family Boomerang von Vekoma. Family Boomerang, fährst halt einmal vorwärts und dann fährst du die gleiche Strecke wieder zurück. Das bedeutet auch leider, dass es dann schnell Wartezeiten entwickeln kann, weil bahnbedingt, ne, kann man da schwierig mehrere Wagen gleichzeitig auf der Strecke haben.
Ja.
Das heißt, da fährt halt einen nach dem anderen. Es ist ganz genau richtig gemacht, ne? Man baut jetzt, wie wir gleich sehen werden, auch einen richtig großen Coaster nach Klugheim, der eines der Aushängeschilder bis heute in meinen Augen und wirklich Pflicht für jeden Coaster-Freak ist. Aber man baut halt auch dann noch eine Familienachterbahn, ne? Dann hast du weniger traurige Gesichter. Da kann dann der kleine Junior kann dann irgendwie schon Raik fahren und die große Tochter fährt so lang Taron.
Ja, wichtig, genau. Es muss ja ein, oder im besten Fall ist es ja ein ganz Familienaufenthalt, ne, mit unterschiedlichen Bereichen. Wir haben ja gesagt, Leute aus unterschiedlichen Gründen wollen vielleicht auch gar nicht diese krassen Coaster fahren und aber vielleicht trotzdem.
Nichtsdestotrotz, ja. Wie gesagt, das sieht man auch schon, dass das einfach Family Boomerang, der Name sagt es ja schon, aber es war, laut Angaben von Fantasia zumindest, der schnellste Family Boomerang der Welt. Und zur Eröffnung auch der längste, hat also kurz zwei Weltrekorde inne gehabt. Ist ein sogenannter Shuttle Coaster, das heißt, er wird am Anfang rückwärts auf den Lifthill hochgezogen, dann wird er ausgeklinkt, fährt dann die ganze Strecke ab bis am Ende, da kommt ein zweiter Hill, ankommt, da wird dann halt gebremst und dann rollt man die ganze Strecke rückwärts. Einmal vorwärts, einmal rückwärts. Also wer Rückwärtsfahrten hasst, ne? Opa, Family Boomerang geht einmal ja, vor.
Und kann halt Vor- und Nachteile haben. Irgendwie ist manchmal auch schön, wenn man Schwitzig. Quasi das, ja. Das Übel nicht sieht, was
ja,
da
ja,
kommt.
Ich verstehe.
Thema Geschwindigkeit. Wir ziehen jetzt die Geschwindigkeit an, nämlich du hast ja schon gesagt, Taron, ja, da reden wir jetzt von Geschwindigkeiten los. Von über 100 km/h. Ein Coaster, der 117 km/h Max-Geschwindigkeit hat. Das gute Stück hat auch 15 bis 20 Millionen Euro. Ich finde auch diese Spanne, die angegeben ist, 15 bis 20 Millionen plus minus 5 Millionen Euro.
Ja, das ist eine Stahlachterbahn. Ja. Vom Typ LSM Launched Coaster, genauer gesagt ein Linear Synchron Motor Launched Coaster von Intamin, auch noch im Themenbereich Mystery, eben Klugheim und Reik sind auch da. Ja, und das ist wirklich ein geiles Ding. Man denkt, ne, also da es hat keine krasse Höhe, das Ding ist 30 Meter hoch, darum geht's hier nicht. Es hat nicht mal Inversion. Ja, da denkt man sich auch, als das Ding angekündigt war, ne, und ich das erste Mal so Bilder gesehen habe, dachte ich, hä?
Was
das
macht
hat das? Hat ja gar keinen hohen Hügel, wo man angsterfüllt hochguckt oder irgendwelche verrückten Loopings. Was soll das denn? Aber dann fährst du das. Ich finde, das ist einfach ein Wahnsinnsding. Ne? Das hat so zwei Katapultstarts mit so Wassergefühl. Gekühlten Linearmotoren, daher auch der Name LSM, LSM-Coaster, der hat dann eben einen zweiten Launch, also der fährt mit dem ersten Launch, ist auch das Geile, nimmt die halt schon Speed auf und fährt so einen Teil der Strecke und ist schon geil und macht Spaß, ne, und manche ist vielleicht hier schon gut und dann kommt halt der zweite Launch und dieser Moment ist so geil, dann im zweiten Launch auf 117 km/h, der schnellste Multi-Launch-Coaster der Welt, 1320 Meter Streckenlänge, man ist wirklich, ist auch der längste Multi-Launch-Coaster ohne Inversionen weltweit, es ist wirklich fantastisch, der hat so krasse Turns einfach. Der ist so smooth gebaut, der macht halt Sachen, wo du früher dir wahrscheinlich die Wirbelsäule gebrochen hättest in so alten Coastern. Ne? Die zeigen halt jetzt, geht um so, das nennt sich dann Overbanked Turn, Underbanked Turn, keine Ahnung. Tunnel, Airtime Hill ist klar, ne? Puh, hat dann auch schon. Airtime Hügel hat er auf jeden Fall. S-Kurven, alles Mögliche, ne? Aber diese Turns, die sind, im Park Asterix werden wir über solche schnellen Turns dann eines Tages in irgendeiner späteren Folge nochmal zu sprechen kommen. Aber ansonsten kenne ich aktuell wenig Bahnen, ich könnte die 10, 20 Mal am Stück fahren und hätte immer noch Spaß. Es ist eine ganz, ganz tolle Bahn. Und das sehe nicht nur ich so. Taron ist nämlich aktuell im World Coaster Ranking auf Rang 23.
Unter den Top 50 jetzt schon, seht ihr? Also nicht verkehrt und technisch ist das Ganze wirklich sehr, sehr anspruchsvoll, auch wohl recht wartungsintensiv. Wir haben ja schon gesagt, hohe Geschwindigkeiten, enormer Anpressdruck auf den Schienen, da geht es um ganz, ganz enge Spaltmaße, deswegen muss man da immer viel gucken. Und was ich sehr interessant finde, hier beim Durchschauen von diesen Infos, es gibt einen sogenannten Boost-Modus, der ist allerdings nicht mit Personen benutzbar, sondern der wird genutzt, um diese ganze Anlage auf Aufwärmbetrieb zu bringen.
Ja, die fahren da ein paar Mal leer und das ist alles.
Die fahren da ein paar Mal leer ohne Personen im Boost-Modus mit krassen extremen Gehkräften, dass das alles, keine Ahnung, gut geschmiert, Wasserkühlung, whatever, alles gut funktioniert. Und ja, diese ganzen Steuerungsprofile, die da quasi dafür hinterlegt sind, die, ja, da kann auch irgendwie nicht rumgefuscht, nicht vielleicht optimiert oder gemacht werden. Aus Sicherheitsgründen kann da ja nicht mal der TÜV oder Mitarbeiter vom Phantasialand was ändern. Also das ist alles fest einprogrammiert, also auf ja, die ganzen Bedarfe.
Die Fahrt mit der Bahn ist natürlich auch zu 100% sicher. Nichtsdestotrotz kam es leider am 25. März 2024 zu einem tragischen Unfall. Wartungsarbeiten ist ein Mitarbeiter vom Phantasialand leider ums Leben gekommen. Der wurde von einem Zug erfasst und ist dann leider am Unfallort auch verstorben. Das ist total tragisch, aber ja, nur das damit hat nichts, man weiß, das ist nicht, das also ist nicht die Fahrt. Ne? Das ist leider.
Das ist so, wie man hat irgendwie Höhenarbeiten und fällt vom Mast.
Ist natürlich
oder
trotzdem, ist natürlich furchtbar. Ja. Ist ganz furchtbar, sollte auch, also ist natürlich irgendwas furchtbar schiefgelaufen sein. Ne? Ja, das nur der Vollständigkeit halber.
Ja, das macht mich auch wieder neugierig, ja quasi auch den ein oder anderen Launchcoaster schon mal. Und hier ist auch wieder so ein Thema, klar, wie eng sind so Turns, wie schwummerig wird mir da, aber es ist auf jeden Fall Neugier wieder geweckt. Und ja, mal so 117 km/h ist jetzt auch nicht ohne, klar, wenn man auf der Autobahn 120 fährt, da braucht man ja ein bisschen Beschleunigung oder man sitzt in einem hochmotorisierten Fahrzeug und drückt mal aufs Gas. Das haben ja jetzt letztendlich die wenigsten. Also ja, das ich sehe schon, Phantasialand muss mal angesteuert werden.
Ja, unbedingt. Der allerneueste Themenbereich, nämlich Rockburg, das hat jetzt so ein Steampunk-Look, ne, so ein
industriell. Das ist jetzt so bei Berlin angesiedelt.
Ja, genau, ne? Das geht dann von Berlin zur Abläufe, so unterirdisch durch so einen Gang, ist auch perfekt gemacht, ne, weil das ist wirklich der geilste Moment eigentlich, läuft durch so einen Tunnel durch, von Alt-Berlin nach Rockburg rein, wodurch der Übergang in Theming halt perfekt funktioniert. Ne? Du kommst aus dem Tunnel, aus dem dunklen Tunnel raus und stehst dann in Rockburg. Und Rockburg ist so einer dieser modernen, gethemten Bereiche, wie ich sie einfach abgöttisch liebe. Die selten sind, aber es werden immer mehr weltweit betrachtet, die nämlich zu 100% gethemed sind. Also es sind nicht mehr diese, ne, wo dann hier die Coca-Cola und Langnese-Fahne und so dann wieder das Bild stört und dann ist da hinten doch der McDonald's, sondern die sind, alles ist gethemed. Ne? Also du kannst dann natürlich trotzdem irgendwie Süßigkeiten kaufen, aber das ist halt dann auch im Steampunk-Look das Schild und der Name des Ladens und das macht einfach Spaß, da reinzugehen. Ne? Das ist so ein geiler Fotospot, das alles da sieht toll aus, ne? Weil es einfach zu 100%, du musst nicht gucken, ah, warte mal, hier steht jetzt wieder die Bierwerbung im Weg. Ne? Das ist einfach so geil. Und ist auch wieder sehr klein und kompakt, dieses Rockburg, aber es ist der bestgethemedeste Bereich im Phantasialand und tatsächlich einer der bestgethemedesten Bereiche in deutschen Freizeitparks, die ich gesehen habe. Und der kann da wirklich, also ist auf Disney-Niveau tatsächlich gethemed. Dieser kleine Rockburg-Bereich ist wirklich absolut großartig. Und da ist auch eine absolut großartige und die letzte richtig große Bahn, die es jetzt hier zu besprechen gibt, nämlich Fly. Und
ist der Name was, Programm, ja?
Ja, F.L.Y. geschrieben, also mit Punkten. Ne? Fly. Da wurde auch ein neues Hotel gebaut, Charles Lindbergh. Also man sieht, man hat alles dem Thema Fliegen hier gewidmet. Da war früher übrigens die Simulatorfahrt Race for Atlantis. Die bin ich tatsächlich mal gefahren. War auch eher ein kurioser, cooler. Also weißt du, wo man halt in so eine Art bewegliches Kino einsteigt und dann taucht man halt zu Atlantis runter und das Kino kann halt so ein bisschen wackeln. Kennt man vielleicht von Space Tours aus Disneyland.
Ja, Star oder Wars hier Thema. Per Anhalter durch die Galaxis hat auch sowas oder
auch Pre-VR. Ja. Ja, auch Vorläufer von VR, solche Sachen. Genau, das wurde 2016 abgerissen, da ist dann Rockburg entstanden mit dem neuen Hotel und das Geile ist, ne, diese Achterbahn ist auch mit dem Hotel so verschmolzen. Also das ist wirklich crazy, wie das alles auch hier so ineinander fließt. Ne? Auch hier gibt's Near Misses. Es ist tatsächlich auch eine...
Stell mir gerade vor, wenn du an der falschen Stelle aus dem Hotel rausguckst.
Ja, aber jetzt pass auf, ne? Also das und das ist natürlich auch fürs Phantasialand einmalig. Oft kaufen die natürlich irgendwelche Modelle, ne, und bauen
die sie irgendwie hin platzieren
dann,
ne?
Genau, aber die Sachen für ein Phantasialand werden oft halt dafür dann entwickelt aus Platzgründen und auch wieder hier, ne, die Anlage ist deswegen weltweit einmalig in dieser Streckenführung eigens fürs Phantasialand so entwickelt worden und werden auch nicht, wie bei Flying Coastern sonst üblich, irgendwie auf den Lifthill raufgezogen, sondern du wirst auch hier mit einem LSM, also mit so einem Kickstart,
genau,
beschleunigt.
Wieder. Dadurch, ja, genau. Man hat jetzt nicht diese Höhe, ne? Man sieht es jetzt auch nicht von weit weg, dass da riesige Hügellandschaften entstehen. Ja.
Was ist denn überhaupt ein Flying Coaster? Also auch hier hängen die Wagen unter der Schiene, wir haben es ja schon bei den Inverted Coastern kennengelernt, da baumeln unsere Füße im Freien, aber Fly ist nochmal wirklich eine andere Nummer. Du steigst so ein, ne, im aufrechten Sitz setzt man sich ganz normal hin, hat aber dann, also setzt sich auch mit den Füßen in eine entsprechende Position und dann kommt von oben eben der Gurt, aber an den Füßen kommt auch noch mal extra so ein Gurt. Also hier baumeln die Füße nicht, sondern auch die werden von dem eigenen Ding wieder festgeschnallt.
Werden eingeklemmt.
Ja, man ist dann schon recht gut eingepackt da. Und der Grund wird auch, wenn dann die Fahrt anfängt, ne, wenn du da wirklich keine Ahnung hast und einfach blind einsteigst, muss der Horror sein. Da musst du schon wissen, was passiert. Ne? Weil der Sitz fährt dann zwar los in der waagerechten, aber schon in der ersten Kurve drehen die sich so ganz langsam so, dass du halt in einer Position hängst, wie du fliegen würdest, wenn du Superman wärst.
Also ach, krass, du liegst so quasi so auf dem Bauch mäßig.
Ja, die sind wirklich selten, recht moderner Coaster-Typ, behaupte ich einfach. Ich meine, auch irgendwas, was natürlich von USA wahrscheinlich hier rübergeschwappt ist. Ne? Da wird es die ersten davon gegeben haben. Aber das Phantasia, also der in Coaster ist, im Phantasialand, ne, ist wirklich einmaliges Ding.
Das ist eher so dieses Gefühl, man kennt es vielleicht, wenn man so an so Seilbahnen über so Schluchten oder sowas hängt. Ne? Da hängt man ja auch.
Wahrscheinlich. Also wirklich, wie man halt sich vorstellt. Ne? Also wenn man sich irgendwann traut, du kannst halt in den Griffen halten, ne? Aber das Geilste ist wirklich, du kannst halt jetzt endlich die Faust ausstrecken oder und wie Superman fliegen. Ne? Du kannst einfach, der Wagen hält dich ja. Du musst einfach nur Vertrauen in die Technik haben. Ne? Niemand ist da je rausgefallen. Aber near misses bekommt in dieser Haltung eine vollkommen neue Bedeutung.
Wenn du frontal auf etwas zufliegst.
Du fliegst, wie du dir auch dir das eigentlich in deiner Fantasie halt vorstellst. Ne? Du fliegst halt an Häusern, Schluchten und so vorbei. Du willst eigentlich ja genauso fliegen. Ne? Du musst es einfach genießen und vertrauen darauf, dass es gut wird. Es wird gut. Es ist eine fantastische Fahrt. Aber es ist schon so, ne, dass auch meine Achterbahn geprüfte Tochter, die halt schon einfach sobald auch nur die Mindestgröße erreicht war, in alles gestiegen ist, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, ist alles gefahren, hatte vor nichts Angst. Aber Fly hat sie beim allerersten Mal, sie fährt es heute noch und sie hat jetzt auch angefangen, Spaß an Fly zu haben, aber das erste Mal hat sie diese Bahn in Terror versetzt. Ne? Du hast keine Vorstellung, also wenn du halt für Near Misses anfällig bist, dir vielleicht nicht ganz klar ist, was diese neue Körperhaltung bedeutet, ne? Es ist halt einfach was vollkommen anderes als andere Coaster, die du jemals gefahren bist. Und dafür ist es auch fantastisch. Ne? Meine Frau findet es auch gar nicht so toll. Aber ich bin riesiger Fan. Sie ist aktuell 40 im World Coaster Ranking, also auch eine Top 100 Bahn. Damit hat es Phantasialand 3, ich sag's nochmal, 3 Top 100 Coaster auf ihren Handvoll Quadratmetern untergebracht. Ne? So baut man einfach Freizeitparks. Das ist einfach modern, zukunftsorientiert, fantastische Bahnen, fantastisch gethemed, jeder Bereich toppt den nächsten, ne? Also Rockburg raucht Klugheim in der Pfeife und Klugheim raucht Mexiko in der Pfeife und so weiter, ne? Also alles irgendwie, scheint alles einfach immer noch geiler zu werden. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich sag, traut euch, ne? Es ist der erste Flying Launch Coaster der Welt, also der erste Flying Coaster, wo man auch noch diesen Kickstart Launch hat. Es ist mit 1236 Metern der längste Flying Coaster der Welt. Also mag sein, dass es woanders ältere oder was immer höhere gibt, aber das hier ist der längste. Und durch diese fiktive Industriestadt von Rockburg mit all diesem Stuff, natürlich Korkenzieher, Zero G-Roll, Near Misses, S-Kurven, man verschmilzt mit diesem Hotel, crazy. Also eine fotogene und tolle Bahn, die man, wenn man sich traut, unbedingt mal gefahren sein sollte. Der Vollständigkeit halber, es gibt auch in Wusetown zwei Achterbahnen, die man auch auf jeden Fall mitnehmen sollte, auch wenn sie natürlich im World Coaster Ranking keine Rolle spielen. Das sind Winchers 4 und Winchers 4. Das sind klassische Double Spinning Coaster. Was heißt klassische? Also das sind so eine wilde Maus, wo sich aber der Wagen auch noch um die eigene Achse dreht.
Das ist ja richtig.
Das tut er nur bedächtig. Jetzt fährst du die Abfahrt rückwärts und vorwärts und dann dreht er sich halt immer. Der dreht jetzt nicht die ganze Zeit. Also Casey, meine Frau, die Karussells hasst, der wirklich sofort in Karussell schlecht wird, die fährt auch gerne Winchers 4 und Winchers 4. Es ist eben nicht wie im Europapark, dieser Euromir. Ne? Es ist ein modernerer Double Spinning Coaster, der weniger ruckelt, der smoother ist, sogenannte Mauskurven fährt, Airtime-Hügel auch hat. 4 hat außerdem so einen Immelmann-Turn. Die kippen am Ende so weg, die haben auch so ein paar Überraschungen. Ne? Am Ende kippt die Schiene so weg und klingt sich in eine andere Schiene ein oder beim Start. Es sind wirklich witzige Sachen und es lohnt sich auch beide. Es sind nämlich keine identischen Strecken. Winchers 4 und Winchers 4 haben unterschiedliche Fahrtdinger, also es ist quasi gleiche Typ Bahn, aber es sind zwei verschiedene Bahnfahrten. Winchers 4 ist ein Tick härter. Wenn ihr jetzt nur eine fahren könnt aus Zeitgründen, dann fahrt eher 4. Aber es lohnt sich tatsächlich beide. Ja, das ist schon, damit haben wir die Achterbahn eigentlich abgefrühstückt. Das war es noch nicht ganz, was es an lohnenswerten Attraktionen gibt. Es gibt noch ein paar wenige Themenfahrten aktive im Phantasialand. Einmal die Geister-Rikscha. Das ist die längste unterirdische Themenfahrt Europas. Also man kommt nicht aus, hier Rekorde zu nennen. Ist tatsächlich auch mit 43 Jahren das älteste noch fahrende Fahrgeschäft im Phantasialand. Und ich finde es auch, also alle hassen es, finden es irgendwie doof. Meine Tochter fährt es gerne mit mir. Also mit meine ich jetzt hier meine Crew, die sagen es irgendwie langweilig. Ich finde es total cool, weil es ist halt eine Geisterbahn mit so, mit Sachen, die aus der chinesischen Mythologie inspiriert sind. Ne? Mhm. Und das hat einfach auch Kuriositätenfaktor. Die Fahrzeit dauert 8 Minuten, ist echt lang, Geister, Monster, die sind jetzt nicht so richtig krass gemacht. Wie gesagt, das Ding ist 47 Jahre alt. Aber es geht mir eher um die Motive, die ich da sehe. Und die Figuren, die sind halt selten. Also sonst ist es ja auch oft auch generisch. Und hier, ja, das hat mir schon Mühe gegeben. Eben, man fährt auch mit einer Geister-Rikscha. Ja, das ist schon irgendwie, ich mag das.
Also falls man als Rikscha-Fahrer nichts mehr zu tun hat auf den Straßen, kann man vielleicht da noch wieder
anfangen. Naja gut, das sind natürlich, ja. Du verstehst schon. Ja. Die Rikscha ist ein Fahrgerät, ein interactive 3D Dark Ride.
Jetzt nimm mir doch nicht meine Vorstellung. Ja,
Entschuldigung, ich bin gesprungen. Worüber wir jetzt reden? Ich war beim letzten Ride schon, das, was wir gerade waren, natürlich kein 3D Interactive 3D Dark Ride, sondern das letzte, die zweite Themenfahrt ist Maus au Chocolat. 2011 gebaut worden. Und das ist jetzt der Interactive 3D Dark Ride. Also da steigst du ein und mit Interactive 3D meine ich, wir sagen dazu immer Score Shooter. Also du schießt auf Dinge. In dem Fall aber total kinderfreundlich, charmant verpackt. Man hat so wie ein Bäcker so, es sind keine Kanonen, sondern so Spritzbeutel. Genau, danke. Mhm. Spritzbeutel, mit denen man dann halt quasi so Spritzkugeln auf so Mäuse, die halt die Küche plündern wollen. Das heißt, man fährt dann an so, ist wirklich geil gemacht, an so Szenen vorbei. Ne? Also der Wagen fährt kurz, hält dann an, dann geht halt wie so eine Leinwand auf, kann man sich vorstellen. Und dann auf der Leinwand passiert dann halt was und man schießt dann da rum. Ne? Man hat natürlich Brillen auf.
Was ist dein Score? Was war dein letzter Score? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Oh, da müsste ich nachgucken. Ich habe ja.
Scheint kein Highscore gewesen zu sein.
Ich bin ja ein bisschen Tracking-süchtig. Ne? Ich war es schon immer und werde es immer mehr. Es gibt natürlich tolle Apps, die absolute Pflicht sind. Also ich weiß gar nicht, wie jemand ohne Letterboxd zum Beispiel leben kann. Eine App, mit der man die Filme, die man guckt, trackt und bewertet, die einfach beste und coolste Film-Community der Welt. Also wenn nicht, kommt auf Letterboxd. Ne? Und so kann man natürlich viele andere Dinge tracken. Und es gibt natürlich auch eine App namens Logride, für dich tatsächlich 99 Cent im Monat bezahle, damit der arme Hobby, weil wahrscheinlich nur 36 Menschen auf der Welt für diese App interessieren und der arme Mann trotzdem ja diese App programmiert, zahle ich dem tatsächlich gerne, auch wenn ich nicht jeden Monat in den Freizeitpark gehe. Und da kann man einfach in allen Freizeitparks halt die Rides loggen. Ne? Da kann man so, und da versuche ich halt immer einen Full Count zu kriegen. Das ist schon ein eigener,
also alle
spaßiger
Sachen,
Completionism. Genau,
die
alles
im Park
getan
trackbar
zu sein.
Sind,
ja, also ich habe Kinderattraktionen excluded und tatsächlich auch Shows, weil ab und zu gehen wir in Shows und die meisten sind dämlich. Aber manchmal gehen wir auch in einzelne coole Shows, aber ich bin nicht der Typ, der alle Shows in den Park.
Es gibt auch eine Stunt-Show, weil, das finde ich auch ja, immer ganz nett.
Aber wenn ich die Shows nicht exklude, dann habe ich dann.
Du fühlst dich dann nicht gut.
Dann genau. Mir ist lieber, ich habe quasi den Score in Grün, ne? Hier 32 von 32, ne? 51 von 51. Weil Kinderattraktionen macht Sinn, wirklich zu exkluden, weil man manche ja gar nicht mehr fahren darf. Die Senior haben ja auch, manchmal darf man ja am 1,40 Meter oder 1,20 Meter schon nicht mehr Dinge fahren. Und das ist natürlich der Albtraum für Completionisten, wenn man das dann nicht abhacken kann. Und jetzt wollte ich ja eigentlich die App aufmachen und die ganze Zeit
das so Scoring, viel
quatschen um das Scoring hier.
Während du vielleicht noch mal
sehr vielen Freizeitparks schon.
Nach
ich finde das. Ja. Hier, Phantasialand. Jetzt pass auf, jetzt scrollen wir zu Maus au Chocolat. Hier live in der Aufnahme in der App. Und schauen uns einfach mal, hier kann ich jetzt hier eine Scorecard angucken. Mein Highscore ist 226.050 Punkte. Den habe ich am 22. Juli 2024 aufgestellt. Also sogar dieses Jahr. Aber das ist, es gibt natürlich immer, also manche Leute scheinen das auf eine Art zu beherrschen, die mir schwer ersichtlich ist. Ich weiß nicht, ob da manchmal immer die Wagen stehen bleiben müssen und man irgendwie dreimal hintereinander die gleiche Leinwand spielen darf. Irgend so ein Systemfehler braucht man, glaube ich, für diese
All-Over-Highscores.
Aber auch die Tages-Highscore und Wochen-Highscore. Wir haben es in allen Scoreshootern und obwohl wir mehrere Tage in Parks schon waren und wirklich auch jeden Tag eben unter uns immer, wir fahren jeden Scoreshooter einmal am Tag, um halt ja, das Battle in der Gruppe zu haben. Aber es hatte noch niemand von uns jemals irgendwo einen Tages-Highscore auch nur. Also das sind schon immer krasse Zahlen. Da musst du die Fahrten, glaube ich, auswendig kennen. Bei manchen, wo das ist auch oft nicht so klar lesbar. Ne? Also was gibt mir wie viele Punkte und so.
Manchmal bleiben Fahrten auch stehen an Punkten und je nachdem, wie du dann sitzt, kannst du Targets
das
besser.
Das gibt tatsächlich öfter, aber hier eher nicht. Übrigens sind es ja auch keine Animatronics, sollte ich vielleicht nochmal klarstellen, sondern wir haben wirklich 3D-polarisierende 3D-Brillen an und fahren halt an Leinwänden vorbei. Also das ist eher das System, was man so von Ratatouille aus Disneyland vielleicht kennt. Ne? Das ist auch Motion Sickness anfällig. Also da fährt meine Frau zum Beispiel auch wieder mit, aber das kann auch schon auf den Magen schlagen, ne? Wenn man da jetzt anfällig für sowas ist.
Will man nicht sagt, zweimal direkt hintereinander
vielleicht
fahren.
Vielleicht nicht. Wenn man, aber mich stört sowas gar nicht. Man kann da ja auch, man kann sich das so ein bisschen abtrainieren, haben wir auch neulich von gesprochen. Aber wahrscheinlich ist es genau so gemeint. Man fährt dann halt ab und zu mal so ein Ride, macht dann wieder 2 Stunden Pause, wenn man da wirklich anfällig ist. Ne? Andere Leute können natürlich sind mal 8 VR-Rides hintereinander gefahren. Ne? Geht schon. Dann gibt's noch Vaco Bato, das letzte, das ich erwähnen wollte, das ein bisschen eine traurige Geschichte auch hat. Da konnte man früher ähnlich wie bei so einem Splash Battle aus den Ziele schießen und Wasserfontänen auslösen. Aber inzwischen ist Vaco Bato kein Splash Battle mehr, sondern es wird als ruhige Bootsfahrt auf dem Mondsee beschrieben und betrieben. Es ist keine interaktive Bootsfahrt
Splash
offiziell
geht,
mehr.
Gibt's nicht mehr.
Und das ist schon traurig ein bisschen, weil das haben die nicht freiwillig gemacht, ne? Sondern da wurde tatsächlich auch geklagt wieder von jemandem aufgrund Lärmbelästigung. Und dann wurde die erteilte Baugenehmigung für Vaco Bato rückwirkend aufgehoben. What the fuck?
Okay.
Und dann ist jetzt der Betrieb auch in dieser neuen Form seit 2011 bis zur endgültigen Klärung, wann immer die stattfindet, nur noch an Werktagen genehmigt. An Sonn- und Feiertagen, weswegen vielen Menschen diese Attraktion für immer für wert bleibt, zumindest in der Form, wie sie ursprünglich gedacht war. Wir sind die einmal gefahren, ne? Dann war ich auch irritiert, weil ich die ein anderes Jahr war die immer aus, ne? Und war völlig irritiert. Ja, ein hartes Schicksal für ein Splash Battle. Ich weiß auch nicht, haben die da so laut geschrien oder wie?
Wahrscheinlich, ich weiß, ja. Oder alleine, ja, wenn Leute in Aktion
heißt
sind.
Es auch ein Anwohner, ne? Das heißt jetzt nicht hier Klage eines Anwohners, heißt hier auf Wikipedia. Es klingt jetzt nicht wie irgendwie das ganze Dorf mobil. Also das ist schon irgendwie krass, finde ich. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht schätze ich es auch völlig falsch ein. Oder vielleicht ist auch jemand fucking lärmempfindlich. Weißt du, so ein Typ, man kennt es früher. Ich habe früher auch über so einem, wie soll ich sagen, eher unsympathischeren Vermieter, direkt über den Vermieter, ne, eine Weile mit meinen Eltern als Kind gelebt. Und da durftest du nicht mal furzen. Ne? Dann kam der hoch, hat geklopft. Sie dürfen ja nicht furzen. Ne? Wenn du da einmal zu laut vom Sofa aufgestanden bist, dann kam der wirklich hoch. Er hat gesagt, dürfen nicht vom Sofa springen. Also das war wirklich noch so, ne, so ein richtiger Asshole-Vermieter. Und wenn ich mir vorstelle, der wohnt, also mein damaliger Vermieter da neben dem Phantasialand wohnt, na, dann gute Nacht. Ja? Also wenn da eine Klage reicht, ich weiß ja nicht, dann ich würde mich ja immer mit einer Jahreskarte und einer Entschädigungsschadung im Zweifel zufrieden geben. Aber ich würde auch nur die Jahreskarte nehmen. Ich fühle mich übrigens auch lärmbelästigt, liebes Phantasialand. Kennt ihr vielleicht unseren Podcast? Ja. Hier, ja, wir loben euch sehr. Zweitbester Freitag, vielleicht hört ja jemand. Ladet uns doch mal ein. Ne? Wir würden auch gerne über die Hotels ausführlicher berichten. Aber ich war bisher nur im Matamba.
Ja, aber das bedeutet ja auch, was wir auch schon gesagt haben, das ist wirklich sehr nahe auch am bewohnten Raum halt quasi gebaut ist. Ne? Also es ist dann
Vor-
wirklich
und Nachteil,
so.
Ne? Ja,
genau, dass da natürlich.
Es gibt natürlich zwei Sachen, die wollen wir überhaupt nicht unterschlagen. Es gibt noch das verrückte Hotel Tartuffe. Das ist nämlich so ein Hindernishaus. Richtig, richtig cool gestaltet als Hotel. Laufgeschäft heißt offiziell, aber halt so ein Hindernishaus mit lustigen Sachen. Und natürlich, und da hätten wir wütende Kommentare bekommen, Talokan, dürfen wir ja, nicht vergessen.
Diese Riesenschaukel, oder?
Diese Riesen, der erste Suspended Top Spin Europas. Ach. Fantastisch thematisiert, auch in da Mexiko ist der, hat Feuer- und Wassereffekte und ist halt quasi so eine Riesenschaukel, so eine Attraktion, die man früher eher von Jahrmärkten kannte. Mhm. Revolution hieß es bei uns, Cannstatter Wasen zum Beispiel.
Das ist aber dennoch noch in sich selber überschlägt, da wage ich auch zu bezweifeln, ob ich da glücklich werde.
Ja, das wage ich auch zu bezweifeln. Mhm. Meine Frau hasst es auch. Das ist schon quasi eher karussellig, ne? Das dreht sich, macht verrückte Dinge mit dir, aber es ist halt in der Art, wie es hier gebaut ist, mit dem Feuer und Wasser. Das Geile ist, sie haben auch so eine Zuschauerplattform und Talokan ist so cool gebaut, dass auch das Zuschauen wirklich Spaß macht, ne? Also da diese Besucherplattform, da kannst du dann entspannt warten und die geilsten Fotos überhaupt machen, wie da die anderen in dem Wagen sitzen. Und es hat dann natürlich auch eine beeindruckende Höhe von 18 Metern, ne? Also wenn die Gondel oben ist und so, das 18 Meter, das ist schon, verstehe ich, wenn man da Respekt hat, aber es ist eine, ist von ihrer Art die tollste, also der tollste Top-Spin, wobei das hier ein Suspended Top-Spin ist, den ich je gefahren bin. Weil es ist natürlich klar, also das muss man ja auch mal klar machen, geht mehr in Freizeitparks und fahrt da Sachen. Einen Jahrmarktbesuch sollte man eher im Kuriositäten-Dinge und also diese stationären Dinge sind natürlich komplett anders gesteamt, komplett anders, auch von Sicherheitsaspekten her. Wenn ihr da nervös seid, dann geht in den Freizeitpark. Die Sachen werden jeden Tag, jeden Morgen, alles wird kontrolliert.
Genau, das Ganze die stehen übrigens, da, die sind fest verbaut, die müssen nicht unter Zeitdruck auf, abgebaut, hier und da von A nach B gefahren werden. Ja, das.
Und das Ganze ist angelehnt an den Wettergott Tlalocan aus der aztekischen Mythologie. Ja, eben aufwendig thematisiert, so im Azteken-Tempel-Style. Ja, richtig, richtig cooles Ding.
Und ich habe mal hier auf der offiziellen Phantasialand-Seite geschaut. Wie sieht es denn so preislich aus, damit man das ja auch vielleicht mal einordnen kann? Also hier so Kinder 4 bis 11 Jahre und auch so Sondertarife, da geht es ab 54 Euro los. Und der Normaltarif, der ist denn so bei 64 Euro die Tageskarte. Also finde ich an sich, ihr habt jetzt schon gehört, viele Sachen, die da geboten werden und gibt es noch Shows und andere Dinge, man kann da wirklich viel Zeit verbringen, ist 64 Euro pro Person auf jeden Fall auch noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ohne dass ich jetzt da war, nur von dem, was ich gehört habe. Kannst du das auch unterstreichen?
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist wirklich also der zweitbeste Freizeitpark Deutschlands, also der Europapark ist, wenn ihr mich fragt, da werden wir eines Tages auch natürlich eine Folge zu machen. Der lag ja tatsächlich auf unserer gemeinsamen Route. Also bestimmt nicht allzu lange warten, wir müssen halt den Urlaub. Ne? Der Urlaub hat viel Material produziert, sehr schön. Es war eigentlich gar kein Urlaub, es war eine Recherchereise. Und da werden wir dann natürlich noch drüber sprechen, ein auch fantastischer Park. Aber Phantasialand ist wirklich, also wenn ihr bisher, weil ihr dachtet, ja, wart ihr plus minus 20 Quadratmeter, ne, weiß nicht, doch bestimmt nur voll. Nee, es gibt hier 3 Top 100 Coaster, ist damit für alle, die Coaster fahren, absolutes Pflichtprogramm, da einmal im Leben gewesen zu sein. Ne? Wie soll man sonst die Bucketlist abarbeiten? Und wie gesagt, da wird halt auch immer wieder neues Zeug modernisiert und so. Der Sohn übrigens von Löffel Hart ist der Geschäftsführer, ne, weil, genau, ja, der hat es dann übernommen irgendwann, das haben wir vorhin hier, 1998 hat Robert Löffel Hart, das haben wir vorhin bei der Historie unterschlagen, die alleinige Geschäftsführung inzwischen übernommen. Ja, also, wenn ihr in Köln seid, also, ehrlich zu sein, wir kommen nie an Köln vorbei, ohne. Das war auch diesmal wieder so. Wir wollten ja eigentlich nach Paris, ne? Wir sind dann irgendwie einen Tag früher losgekommen als geplant. Ja. Wir wollten erst Montag fahren, sind dann doch schon Sonntag quasi direkt von der BerlinCon ins Auto gesprungen und losgefahren und dann mal gucken, wie weit man Sonntag Bock hat zu fahren, ne? Ja, ungefähr, ja, mal gucken, Köln, ne? Köln, warte mal.
Da war doch was.
Und der Zeltplatz in Paris, ne, der konnte jetzt auch nicht einen Tag vor verlängert werden. Ne? Das heißt, irgendwas unterwegs war klar, kann man jetzt machen. Und dann haben wir kurz überlegt, war Libby Belgien, gilt es ja auch noch abzuhaken. Aber es wurde dann das Phantasialand und keiner hat es bereut. Und da zum wiederholten Male gewesen sind. Ja. In diesem Sinne, ich glaube, ja, genau. Das nächste Mal nehme ich dich mit. Also Taron lohnt sich einmal Reiseübelkeitstabletten für zu nehmen. Taron und Fly. Mhm. Black Mamba ist immer noch ein toller Inverted Coaster. Aber er wird vermutlich früher oder später aus der, er ist noch knapp in der Top 100. Ne? Es gibt inzwischen einige Inverted Coaster nach 2006 gebaut und manche davon sind auch noch geiler. Durch diese Near Misses ist er immer noch wirklich ein, gerade, also übrigens, bei vielen Coastern ist noch ein guter Abschluss, fast vergessen haben. Nimmt man die extra Zeit in Kauf für Reihe 1? Ne? Das braucht man nicht bei einem Coaster.
Das stimmt,
bei Fly zum Beispiel, bedenkt, die Sitze klappen so nach oben und jeder ist eigentlich in Reihe 1. Ne? Fly in Reihe 1 ist vollkommen überflüssig. Also ihr müsst Fly nicht in Reihe 1 fahren, aber diese Inverted Coaster, die Hängesitz-Coaster, die lohnen sich meiner Meinung nach so wie Dive Coaster immer extrem die Wartezeit in Kauf zu nehmen, weil es wirklich eine vollkommen andere Erfahrung ist. Also die Near Misses in Reihe 1 in der Black Mamba sind wirklich was vollkommen anderes als, ne, im anderen. Ja. Kriegt ihr vielleicht gar nicht mit, weil ihr einfach nur den Sitz Kopf von eurem Vordermann seht. Wenn ihr in Reihe 1, da kriegt ihr mit, was mit Near Miss gemeint ist. Ne? Deswegen, da würde ich wirklich teilweise auch, ja, glaube bis zu 20 Minuten extra in Kauf nehmen, um in eine Reihe 1 von so einer Bahn zu kommen. Auch nur das mal gesagt. Muss man nicht bei allen Coaster machen, aber Inverted Coaster, genauso wie Dive Coaster, sowas wie Krake oder Baron, da lohnt sich's extrem.
Ja. Ach ja, extrem gelohnt. Hoffentlich hat sich auch wieder diese Folge hier. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ja, mal gucken, wann wir dann zusammen ins Phantasialand kommen. Ist ja auf jeden Fall mit Kölner
hier in Deutschland.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist auf jeden Fall
nächstes Jahr einfach.
Nicht, ja, genau, nicht so weit, dass man da irgendwie die Ländergrenzen überschreiten muss. Ich hoffe, ihr habt auch Lust bekommen, falls ihr vielleicht schon lange nicht mehr da wart oder noch nie da wart, ist es auf jeden Fall jetzt nochmal mehr eine Reise wert. Und ja, ihr könnt uns natürlich wieder über die üblichen Kanäle erreichen, am besten natürlich Instagram, EndeGeek, AllesGeek, könnt ihr uns anschreiben, wie euch die Folge gefallen hat und natürlich auch andere Themenwünsche. Wir gehen da immer gerne drauf ein. Wir können ja so spontan und flexibel sein. Also gerne Feedback, neue Wünsche immer her damit. Und ja, freut euch auf jeden Fall schon auf weitere Folgen. Wir haben es ja jetzt auch schon gesagt. Wir haben viel in letzter Zeit erlebt und viele Sachen, die natürlich auch noch in unserem sehr bewegten Leben passieren in nächster Zeit, über die wir dann sprechen werden. Also schön, dass ihr wieder dabei wart. Kron, schön, dass du da wieder schöne Dinge preisgeben konntest, viele Insights. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall. Danke fürs Hören der Folge und bis zum nächsten Mal. Ende Geek, alles Geek.
Ciao.
Tschüss.